Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Kaum etwas an der Corona-Politik der Bundesregierung wird derzeit so kritisiert wie die Impfstrategie, denn tatsächlich das große Impfen, es ist nur äußerst stockend in Gang gekommen. Was zum Teil an Lieferengpässen der Herstellerfirmen liegt, der Vorwurf steht aber auch im Raum, zu wenig Impfstoff geordert und zu spät mit dem Impfen begonnen zu haben. Unterdessen sinken zwar in Deutschland die Zahlen der Neuinfektionen, doch ist die Situation in manchen Landesteilen noch immer äußerst angespannt. Sachsen etwa gehört in Relation zur Bevölkerungszahl zu den Bundesländern mit den meisten Neuinfizierten und den höchsten Corona-Todeszahlen. Umso schwerwiegender, dass es auch dort mit den Impfungen nicht so klappen mag. André Berthold. Sie gehe davon aus, dass bis zum Ende des Sommers, also dezidiert bis zum 21. September, allen Deutschen ein Impfangebot gemacht werden könne. Das sagte heute die Kanzlerin, als sie sich den Fragen der Bundespressekonferenz stellte. Dort betonte Angela Merkel, wie wichtig es nun sei, dass die EU-Staaten bei der Bekämpfung der Pandemie an einem Strang zögen, vor allem mit Blick auf die hochansteckende Mutation des Coronavirus, die sich weiter über den Kontinent verbreitet. Diese Sorgen standen denn auch am Abend im Mittelpunkt eines virtuellen Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs. Und darüber berichtet Roman Rusch.
Claudia Momoni arbeitet in Rom an ihrer neuesten Kreation. Eine 2-Euro-Münze soll es werden, mit einem besonderen Motiv. Im letzten Jahr sind wir wahnsinnig heftig von dieser Covid-Tragödie getroffen worden. Also wurde entschieden, eine Gedenkmünze herauszubringen, um dem Gesundheitspersonal zu danken. Sie arbeiten so hart für uns. Das ist auch der Grund dafür, warum mir diese Münze so am Herzen liegt. Ich möchte diesen Leuten einfach danken. Die Lage für das Krankenhauspersonal in Europa bleibt weiter angespannt. Und auch der Platz für Patienten wird an manchen Orten knapp. Die Universität in Lissabon wurde kurzerhand zu einem Krankenhaus umfunktioniert. Viel zu schnell steigen die Corona-Neuinfektionen in Portugal, vor allem seitdem neuartige Virusmutationen aufgetreten sind. Unser Gesundheitssystem arbeitet am Anschlag. Die Zahlen sind beunruhigend. 13% der Fälle sind schon auf die britische Virusvariante zurückzuführen. Wie man diese eindämmen kann, beraten die Staats- und Regierungschefs heute Abend in einer Videoschalte. Ein Reizthema dabei, Grenzkontrollen und Grenzschließungen, wie es sie schon in der ersten Phase der Pandemie gegeben hatte. Die Kanzlerin will sie eigentlich nicht, schloss sie im Vorfeld aber auch nicht ganz aus.
Man wird sich die Kurven angucken und wird sagen, ist einer im exponentiellen Wachstum und hat trotzdem noch alle Restaurants auf. Dann muss man sagen, gibt es vielleicht Grenzkontrollen.
Auch um Urlaub und Reisen geht es bei den Beratungen. Staaten wie Griechenland sind auf den Tourismus angewiesen und drängen auf größere Reisefreiheiten für Geimpfte, etwa durch eine Art Corona-Impfpass. Doch das sehen Staaten wie Belgien überaus kritisch. Europas Regierungschefs wissen, dass sie das Virus nur gemeinsam besiegen können. Aber von allen akzeptierte Lösungen zu finden, ist auch heute ein ziemlicher Kraftakt.
Markus Preis in Brüssel. Eine gemeinsame Strategie zur Pandemiebekämpfung ist das Ziel. Doch der Gipfel dazu, der virtuelle, so wie die Bilder, die wir gerade eben am Ende des Beitrags gesehen haben, die läuft in diesen Minuten immer noch. Insbesondere bei der Frage der Grenzkontrollen und auch der Grenzschließungen scheint es da zu haken. Wer ist denn für Kontrollen und wer ist dagegen?
Naja, prinzipiell ist niemand für Grenzkontrollen, denn alle haben die Bilder aus dem Frühjahr noch vor Augen. Und das ist natürlich eine Situation mit Staus an den Grenzen, die in Europa niemand sehen will. Aber alle sagen eben auch, wenn es zu einer Situation kommt, wo in einem Land die Zahlen nicht runtergehen und auch nichts dagegen getan wird, dann ist das vielleicht doch das letzte Mittel. Aber es besteht Einigkeit darüber, der Warenverkehr, der soll auf jeden Fall weiterfließen können, auch für Grenzpendler, also die in einem Land arbeiten, in dem anderen wohnen, soll dieser Weg zur Arbeit und nach Hause ermöglicht werden. Aber wo man ansetzen will, da haben sich mehrere Länder für ausgesprochen, ist die sogenannten non-essentiellen Reisen, sprich unseren Urlaub, noch ein bisschen schwieriger zu machen, wenn es nicht anders geht. Keine Chance, so sieht's aus. Wie gesagt, der Gipfel läuft noch, hat die Vorstellung von Griechenland, dass man einen Impfpass einführt, wenn man geimpft ist und damit dann reisen kann. Da sagen viele Länder, erstens wissen wir nicht, ob Geimpfte nicht vielleicht doch auch ansteckend sind. Das ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Und zum anderen sind die Fälle so gering noch von denen, die geimpft sind, dass es jetzt nicht das wichtigste Problem ist, zu klären, ob die dann noch reisen dürfen.
Stichwort Impfstoff. In Deutschland gibt es ja viel Kritik an der Impfstoffbeschaffung. Ist das auf europäischer Ebene eigentlich auch so?
Ja, das ist ganz interessant hier in Brüssel zu sehen, dass in Deutschland eine sehr aufgeheizte Debatte geführt wird, die in anderen Ländern im Prinzip so nicht existiert. Also da gibt es eine viel größere Gelassenheit, die anderen Länder sehen viel stärker. Die Produktion ist einfach nicht da. Trotzdem gibt es natürlich auch Kritik an der EU-Kommission. Zum Beispiel wurde die auch heute Abend geäußert, dass die Verträge nicht transparent sind. Oder es gibt Fragen darüber, warum ein Land aus den verfügbaren Dosen genau die Menge bekommt. Und es gibt auch Kritik, geäußert unter anderem von Bundeskanzler Sebastian Kurz aus Österreich, der gesagt hat, die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, die müsse noch viel schneller arbeiten und den dritten Impfstoff jetzt möglichst zügig zulassen. Also das ist die Kritik, aber nicht die Frage, wann wie viel bestellt wurde.
Markus, vielen Dank für die Einschätzungen nach Brüssel. Zum gemeinsamen Kampf Europas gegen die Pandemie hat Michael Grütz aus unserem Brüsseler Studio diese Meinung.
Es herrscht Angst bei den Staats- und Regierungschefs vor dem Virus und seinen gefährlichen Mutationen. Kein Wunder, dass manche jetzt einen verschleppten, ja missglückten Impfstaat kritisieren. Ich sehe das anders. Ich bin nach wie vor davon beeindruckt, dass wir überhaupt schon impfen können. Dass noch in diesem Monat vielleicht der dritte Impfstoff zugelassen wird. Noch vor einem halben Jahr konnte man davon nicht ausgehen. Die EU-Kommission hat auf drei verschiedene Impfstoffvarianten gesetzt, als noch nicht klar war, welcher sich am Ende durchsetzen würde. Und sie hat sich dafür eingesetzt, die Haftung weitgehend bei den Unternehmen zu lassen. Bei den Notfallzulassungen in den anderen Ländern dürfte das anders gelaufen sein. Trotzdem kann man fragen, hätte es nicht etwas schneller gehen können, wie in den USA oder Großbritannien etwa? Dazu müsste sich die Europäische Arzneimittelagentur EMA äußern. Klare Antworten darauf aber blieb sie bislang schuldig. Hier gibt es in der Tat Verbesserungs- und Aufklärungsbedarf. Nicht umsonst fordern einige Regierungschefs die schnelle Zulassung von Impfstoffen und damit ein Signal an die EMA. Die EU-Mitgliedstaaten selbst haben bei den Impfstoffen weitgehend auf Alleingänge verzichtet und das ist gut so. Man stelle sich vor, Deutschland hätte 4 Wochen vor den Italienern angefangen zu impfen. Die EU hat gelernt aus dem Chaos des letzten Jahres, als plötzlich Grenzen zugemacht wurden, Leute gestrandet sind, Lieferketten stillstanden. Das soll nun vermieden werden. Eine Corona-Strategie allerdings ist das noch nicht. Und die Angst vor dem Virus und seinen gefährlichen Mutationen könnte zu erheblichen Beschränkungen an den Grenzen führen. Es ist jetzt ein Wettrennen zwischen schnellem Impfen und zunehmenden Infektionen.
Die Meinung von Michael Grütz. Eine Win-Win-Situation nennt man es ja bekanntlich, wenn alle betroffenen Seiten etwas von einer Entwicklung oder von einer Abmachung haben. Und davon kann es in Zeiten einer Pandemie nicht genug geben. Und deshalb blicken wir jetzt nach Israel. Dort sind zwar die Neuinfektionszahlen auch hoch, aber zumindest gibt es keine Probleme mit dem Impfnachschub. Israel hat viel und früh Impfdosen bestellt, offenbar auch mehr dafür bezahlt und davon profitiert nun die Bevölkerung. Jeder Vierte hat die Erstimpfung bereits erhalten. Aber im Gegenzug kann der Hersteller BioNTech/Pfizer ganz neue Erkenntnisse aus den Gesundheitsdaten der Israelis gewinnen, etwa über die Wirkung des Impfstoffs. Warum davon letztlich wir alle profitieren, berichtet Mike Lingenfelser.
Das Maccabi-Basketballstadion in Tel Aviv. Es wurde zu einem riesigen Impfzentrum umfunktioniert. Jetzt werden sogar die unter 35-Jährigen geimpft. Die Älteren bekommen hier bereits ihre zweite Dosis. Im Rekordtempo immunisiert die Regierung ihre Bevölkerung. BioNTech/Pfizer liefert dafür Millionen Vakzine ins Land und bekommt im Gegenzug Patientendaten über die Wirksamkeit zur Auswertung. Israel als Labor für die Welt. Mit dem Datenabkommen habe ich kein Problem und fühle mich auch nicht wie in einem Experiment. Wir liegen dadurch weltweit vorne beim Impfen, denn Israel bietet die nötige Infrastruktur. Dosen für Daten. Was macht Israel so interessant für BioNTech/Pfizer? Es ist das digitalisierte Gesundheitswesen mit seinen besonderen Krankenkassen, bei denen alle versichert sind. Die Kassen sind in Israel auch für die Versorgung der Patienten mit eigenen Ärzten zuständig. Das erleichtert die Organisation von Impfplänen und Terminen. Patientendaten werden zentral und digital erfasst. All das zusammen ist für Forschung und Pharmaindustrie wohl ein einzigartiges Terrain. Wenn man untersuchen möchte, wie sich das Impfprogramm für eine ganze Bevölkerung unter Realbedingungen auf die Volksgesundheit auswirkt, dann ist Israel wahrscheinlich ein idealer Ort. Mit seinen digitalisierten Patientendaten, seiner fortschrittlichen Datenverarbeitung und dem engen Kontakt zwischen Kassen, Ärzten und Patienten. Laut Vertrag wollen Israel und BioNTech/Pfizer mit den Daten vor allem herausfinden, ab welcher Impfquote eine Herdenimmunität in der Bevölkerung erreicht wird und wie man da am schnellsten hinkommt. Patientendaten, so heißt es, würden nur anonymisiert weitergegeben. Diesen Punkt sieht die Datenexpertin Karin Nahon kritisch, so sehr sie den Impferfolg im Land auch begrüßt. Die Leute fragen, was ist schon dabei, wenn die Daten anonymisiert sind? Aber das Problem ist, jemand, der die technischen Möglichkeiten besitzt, könnte zurückverfolgen, von wem die anonymen Patientendaten stammen. Deshalb fordere ich, dass dieses Datenprojekt von einem unabhängigen Gremium überwacht wird, damit es nicht irgendwann von irgendwem missbraucht werden kann. Premier Netanyahu betont, dass er die Erkenntnisse aus dem Datenabkommen mit BioNTech/Pfizer der gesamten Menschheit zur Verfügung stellen werde. Demonstrativ nimmt er neue Lieferungen des Impfstoffs persönlich entgegen. Er will zeigen, die Impfkampagne ist Chefsache. Wir werden das erste Land sein, das die Pandemie hinter sich lassen wird. Die Vereinbarung, die ich mit Pfizer getroffen habe, ermöglicht uns, alle Israelis über 16 Jahren bis Ende März zu impfen. Genau dann will Netanyahu die Parlamentswahl gewinnen. Der bisherige Impfrekord wird aber geschmälert durch die ebenfalls rekordverdächtigen Zahlen von Neuinfektionen im Land. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Hoffnung für alle bringen erste Vorab-Auswertungen der israelischen Impfdaten über die tatsächliche Wirksamkeit des weltweit so begehrten Stoffs.
Und das klingt in der Tat interessant. Deshalb Nachfragen jetzt an Mike Lingenfelser in Tel Aviv. Was ist denn schon bekannt geworden über diese Vorab-Auswertungen?
Die größte Krankenkasse Clalit hier in Israel hat mehrere 100.000 Patienten verglichen, Geimpfte und Nichtgeimpfte, und festgestellt, dass bei den Geimpften nach der ersten Dosis, nach etwa 2 Wochen, bereits ein Drittel weniger Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden als bei den Nichtgeimpften. Da setzt die Wirkung also schon bei einem beachtlichen Teil ein. Und eine weitere Studie im Schieberkrankenhaus beim medizinischen Personal hat ergeben, dass nach der zweiten gegebenen Impfdosis diese 100 Personen erheblich viele Antikörper entwickelt hatten, mehr als genesene Corona-Patienten. Und das ist ein wichtiger, vorsichtiger, kleiner Hinweis auf die Frage, ob Menschen, die durchgeimpft sind, denn überhaupt noch Überträger sein können, potenzielle Überträger des Coronavirus. Und so werden die Datensätze eben nach und nach hier auch ausgewertet, und diese Erkenntnisse stehen dann uns allen zur Verfügung.
Positive Ansätze und Anzeichen, aber das Impfen, das läuft. Dennoch sind die Neuinfektionen, wir haben es im Beitrag gerade gesehen, weiterhin hoch in Israel. Wie passt das zusammen?
Das sind 2 parallel laufende Entwicklungen. Es gibt eben doch einige hier, die sich nicht an die Schutzmaßnahmen halten und vor allem in der Minderheitenbevölkerung der arabischen Israelis und bei den ultraorthodoxen, streng religiösen beobachtet man das. Einige Schulen waren trotz Verbot geöffnet, Synagogen und Massenhochzeiten hat man da beobachtet. Und es gibt eine nicht sehr stringente Corona-Politik, die hier mit einer Harmonika oder einer Ziehharmonika verglichen wird. Mal auf, mal zu. So wird zwischen Lockdown und Wiederöffnung der Wirtschaft und des sozialen Lebens gewechselt. Das ist nicht stringent, und das versucht man jetzt seitens der Regierung durch dieses Impftempo irgendwie einzufangen. Und man muss sagen, so langsam zeichnet sich auch eine Trendumkehr ab.
Das Impftempo, das hat Netanyahu, der Ministerpräsident, zur Chefsache gemacht. Jetzt stehen im März wieder Wahlen an. Könnte eine erfolgreiche Impfkampagne Ministerpräsident Netanyahu tatsächlich im Amt halten?
Das auf jeden Fall ist sein klares Kalkül. Er will diese Wahl zu einer Abstimmung über seinen vermeintlichen oder sich abzeichnenden Impferfolg machen. Aber in der Waagschale liegt eben auch die Wirtschaft, die teils brachliegende Wirtschaft, die hohen Arbeitslosenquoten. Die Menschen werden sich womöglich doch erinnern, dass es im Corona-Management eben auch Mängel gab, Fehler gab. Und ob dieser Schaden dann durch den Impferfolg und die Rückkehr zur Normalität, so wie sie zumindest geplant ist, pünktlich zur Wahl im März, ob das alles wettgemacht wird, wird man sehen müssen.
Mike Lingenfelser, vielen Dank für die Eindrücke und Informationen nach Tel Aviv. Dass ein neuer US-Präsident vom ersten Moment an gleich loslegen kann, genau dafür ist die Übergangsphase gedacht zwischen Wahl Anfang November und Amtseinführung im Januar. Deshalb hilft in dieser Transition Period üblicherweise das alte Team dabei, das neue auf die Amtsgeschäfte vorzubereiten. Das verlief diesmal nicht ganz so reibungslos, aber Joe Biden legte trotzdem gleich los, indem er noch am ersten Arbeitstag 17 Dekrete unterzeichnete. Gut, zum einen kennt er sich nach 8 Jahren als Vizepräsident mit den Abläufen im Weißen Haus aus und zum anderen gab es ohnehin wegen Corona nicht die üblichen rauschenden Feste und Bälle. Stattdessen eine große Promi-Party im Fernsehen. Verena Bünden.
Vor großen Aufgaben gibt es erstmal ein großes Feuerwerk. Washington feiert den politischen Neuanfang mit einer Fernsehshow auf allen wichtigen Kanälen. Es ist der Versuch, mit Bildern, Botschaften, Musik die Einheit zu beschwören in einem Land, das so von Krisen und Konflikten geschüttelt ist. Gleich nach Ankunft im Weißen Haus hat der neue Präsident einen Kurswechsel eingeleitet. Ich dachte, beim Zustand des Landes ist keine Zeit zu verlieren, gleich mit der Arbeit anfangen. Der hohe Stapel links sind 15 präsidiale Erlasse, mit denen Biden große Teile der Politik seines Vorgängers zurückdreht. Er signiert die Rückkehr der USA ins Pariser Klimaabkommen und in die Weltgesundheitsorganisation, beendet Trumps Mauerbau und Einreisestopp aus muslimisch geprägten Ländern. Es ist nicht nur ein Politikwechsel, sondern auch ein anderer Regierungsstil, den das neue Team zusichert. Nach Trumps Kampfansagen an die Presse will Biden einen anderen Ton, so seine Sprecherin. Sein Ziel und sein Versprechen ist, Transparenz und Wahrheit zurück in die Regierung zu bringen, die Wahrheit auszusprechen, auch wenn sie schwer zu ertragen ist. Das hoffe auch ich, in dieser Rolle erfüllen zu können. Am Tag nach der Vereidigung, schrittweise Rückkehr zur Normalität. Im Weißen Haus beginnt der erste volle Tag im Amt mit einem virtuellen Gottesdienst. Eine ehrgeizige Agenda wartet. Vor allem in der Einwanderungs- und Umweltpolitik will Biden zügig neue Weichen stellen. Besonders drängt der Kampf gegen Corona. Die Trump-Regierung habe keinerlei Impfplan hinterlassen, so das Team Biden. Geimpft wird bislang mit viel gutem Willen und wenig Koordination. Die Pandemie ist außer Kontrolle. Mehr als 400.000 Amerikaner sind an Corona gestorben. Die Gesundheitsbehörde CDC erwartet 100.000 weitere Tote in den nächsten 3 Wochen. Für die neue Regierung hat das oberste Priorität. Biden will Corona in den USA zum ersten Mal eine umfassende nationale Strategie entgegensetzen und auf die Wissenschaftler hören. Wir sind nicht über Nacht in diese Schlamassel geraten und es wird Monate dauern, das umzukehren. Aber wir werden darüber hinwegkommen. Wir werden die Pandemie besiegen. In diesem Stapel die Details von weiteren Anordnungen. Maskenpflicht in Bundesgebäuden und auf Reisen, die Ausweitung von Testkapazitäten und wer demnächst in die USA einreist, braucht einen negativen Corona-Test und muss in Quarantäne. Während draußen noch die Dekoration der Vereidigung abgebaut wird, will die Biden-Regierung ihr Tempo beibehalten. Das Ziel, 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Amtstagen.
Joe Biden verliert also nicht viel Zeit. Und was macht sein Vorgänger jetzt? Zumindest begann Donald Trump den ersten vollen Tag als Ex-Präsident so, wie er sie zuletzt als noch Präsident verbracht hat, beim Golfen. Dafür bietet seine neue Heimat Florida ja auch beste Voraussetzungen. In seiner alten dagegen, in New York, könnte es nicht so gemütlich für ihn werden, denn zum einen wenden sich alte Geschäftspartner ab und zum anderen hat Trump mit dem Ausscheiden aus dem Amt nicht nur die Macht, sondern auch seine Immunität verloren und darauf dürfte die Staatsanwaltschaft in New York nur gewartet haben. Christiane Meyer.
Der Abflug aus Washington führt Donald Trump in eine ungewisse Zukunft. Unter den Palmen von Mar-a-Lago wird er sich nicht nur um seine Finanzen sorgen müssen, sondern auch um die gegen ihn anstehenden Verfahren. David Enrich hat ein ganzes Buch über Trumps Geschäftsgebaren geschrieben, ganz besonders über Trumps Beziehungen zur Deutschen Bank.
Für ihn und die Kushners beginnt eine Zeit großer Angst. Es gibt jede Menge Belege, dass in Trumps Geschäftsleben viele Dinge vorgegangen sind, die so nicht passieren sollten.
New Yorks Staatsanwalt Cyrus Vance ermittelt seit Jahren gegen Trump unter anderem wegen Steuerbetrugs. Vor dem Supreme Court klagt er auf Herausgabe der Steuerdaten für 8 Jahre. Letzte Woche erst hatte Vance Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen stundenlang vernommen. Der hatte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht und will nun auspacken.
Among the things that he's looking at,
unter anderem untersucht Vance Vorwürfe von Bankenbetrug und Versicherungsbetrug. Sollten die bewiesen werden, sind es Straftaten, für die man ins Gefängnis gehen kann. Die Deutsche Bank, seit Jahren Trumps wichtigster Kreditgeber, hat kürzlich mitgeteilt, dass sie ihre Zusammenarbeit mit Trump beenden wird. Ihr schuldet er 340 Millionen Dollar, unter anderem für Kredite, mit denen er sein Trump-Hotel in Washington finanziert. Fällig werden die Schulden in den nächsten 2 Jahren. Auch die Stadt New York will keine Geschäfte mehr mit ihm machen. Die Trump-Organisation hatte für die Stadt 2 Eisbahnen und ein Karussell im Central Park betrieben, sowie einen Golfplatz. Das brachte Trump jährlich 17 Millionen. Jetzt ist er gefeuert. Auch viele Firmen sagen Goodbye. Die PGA Championship auf seinem Golfplatz in New Jersey wurde abgesagt. Ein massiver Einkommensverlust. Trumps Gesamtschulden von 1,1 Milliarden Dollar stehen jedoch Werte von 2,8 Milliarden Dollar gegenüber. Er kann verkaufen oder neue Kredite aufnehmen. Es gibt null Chancen, dass die Deutsche Bank ihn refinanziert und fast keine, dass irgendein westlicher Kreditgeber ihm noch Geld leiht. Und dann ermittelt auch noch die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Sie hat schon Dutzende Verfahren gegen Trump eingeleitet. Diesmal geht es um 26 Millionen Steuerabschreibungen für Beraterhonorare. Ivanka Trump soll indirekt hohe Summen erhalten haben, die Trump dann von der Steuer absetzte. Wann welche Verfahren tatsächlich eröffnet werden, ist noch unklar. Lukrativ werden die nächsten Jahre auf jeden Fall für die Anwälte von Donald Trump.
Nicht nur die USA haben Vorbehalte gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, sondern auch das EU-Parlament. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Judith Rakers.
Wegen der Verhaftung des russischen Oppositionellen Nawalny fordert das EU-Parlament, den Bau der Pipeline einzustellen. In einer Entschließung heißt es, die EU müsse die Fertigstellung dieses deutsch-russischen Gasprojekts umgehend stoppen. Zudem sprachen sich die Parlamentarier dafür aus, Sanktionen gegen Personen und Organe zu verhängen, die an der Vergiftung, Verhaftung und Verurteilung Nawalnys beteiligt waren. Nach dem Brexit streiten London und Brüssel nun über den Status des EU-Verbindungsbüros. Das britische Außenministerium will die EU-Vertretung in London nur wie eine internationale Organisation einstufen und nicht wie einen souveränen Staat. Dagegen fordert die EU den vollen Diplomatenstatus für ihren Botschafter in Großbritannien und seine Mitarbeiter. Das sei in allen EU-Vertretungen in weltweit 143 Staaten so geregelt. Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins bei 0%. Darauf einigte sich der EZB-Rat unter seiner Präsidentin Christine Lagarde. Zugleich arbeitet die EZB an einer digitalen Währung. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Das Thema digitaler Euro ist schon länger auf der Agenda der Zentralbank. Mehr Schub dürfte dieses Thema auch durch den Höhenflug der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin bekommen haben. Und dass andere Zentralbanken bereits am digitalen Geld arbeiten. So ist nicht nur China mit seiner Zentralbank auf dem Gebiet der Kryptowährungen anderen Ländern voraus. Auch in Europa sind Länder weiter als die Zentralbank der Eurozone. Schweden arbeitet seit längerem schon an einer digitalen schwedischen Krone. EZB-Chefin Christine Lagarde rechnet binnen der kommenden 5 Jahre mit einem Krypto-Euro im digitalen Geldbeutel, mit dem die Europäer dann bezahlen können und der im Gegensatz zum Bitcoin von der EZB kontrolliert wird.
Keine guten Zeiten für Dompteurinnen und Drahtseilakrobaten. Das Virus hat auch die bunte Welt des Zirkus auf den Kopf gestellt. Und so drohen in vielen der oft traditionsreichen Betriebe die Lichter für immer auszugehen. Zum Beispiel auch beim Zirkus Busch aus Berlin, der mittendrin in der Pandemie in Schermbeck in Nordrhein-Westfalen gestrandet ist. Und dessen Artistinnen und Clowns in der allzu freien Manege nun darauf brennen, dass der ganze elende Corona-Zirkus vorbeigeht und es endlich mit dem richtigen Spektakel wieder losgehen kann. Rupert Wiederwald.
Der Zirkus steht jetzt seit 10 Monaten still. Seit 10 Monaten. Die Reserven sind schon ausgebraucht.
Das ist mein Leben. Das ist nicht nur mein Beruf. Ich lebe dafür.
Wenn da nicht irgendein Wunder passiert, dann komme ich nicht mehr raus.
Das ist das derzeitige Zuhause des Zirkus Busch aus Berlin. Eine Halle hinter einem Möbelhaus in Schermbeck am Rande des Ruhrgebiets. Die Manege und das Trampolin haben sie für unseren Besuch herausgeholt. Endlich mal wieder auftreten. Doch 10 Monate Auftrittsverbot haben etwas gemacht mit Alfred, Talina und René Scholl, Zirkusfamilie in 7. Generation.
Also ich weiß jetzt nicht, hätten wir jetzt einen Auftritt gehabt, hätte ich nicht gewusst, wie ich das mache.
Es fehlt die Routine, auch bei Alfreds Schwester Talina.
Jetzt geht's los. Sie waren jetzt mal, wie eingerüstet ich bin.
Seit fast einem Jahr kann der Zirkus ihrer Familie nicht mehr auftreten. Notdürftig halten sie sich in der viel zu kleinen und kalten Halle fit, improvisieren.
An der Treckergabel, Talina.
Man denkt ja auch, ach, vielleicht geht es doch wieder raus. Man weiß ja nicht, wann es wieder losgeht. Und wenn man dann nichts macht, das geht ja gar nicht.
Obwohl sie nicht auftreten, kostet der Zirkus weiter Geld. Das Dach von Alfreds Wohnwagen ist nach einem Zusammenprall nicht mehr dicht. Die Reparatur muss improvisiert werden. Eine Werkstatt können sie nicht bezahlen. Ohne Auftritte kein Geld. Corona-Hilfe vom Staat gibt es so gut wie keine. Die Zirkusfamilie lebt von Hartz IV und Spenden.
Jetzt haben die Menschen im ganzen Umkreis uns geholfen mit den ganzen Spenden. Aber der Lockdown wurde jetzt wieder verlängert. Also wie lange geht das noch? Irgendwann können die auch nicht mehr spenden. Ich meine, jeder braucht Geld heutzutage. Jeder. Und schon gerade ein Zirkus, der nicht spielt.
Der Zirkus Busch. Das sind fast 200 Jahre Zirkustradition. Sie alle sind damit aufgewachsen, ihr Zelt jede Woche woanders aufzuschlagen. Corona hat die Familie unfreiwillig sesshaft gemacht, bedroht Geschäftsmodell und Lebensart. Der Zirkus Busch gestrandet.
Das Zirkuszelt, das liegt schon die ganze Zeit da oben. Und für mich ist das jeden Tag so, wenn ich hier reinlaufe und sehe das Zirkuszelt hier einfach auf dem Wagen liegen. Das ist für mich schon, ja, wie soll ich sagen, schwer. Es ist wirklich schwer.
Und es war traurig, das zu sehen mitten im Sommer. In die schönste Zeit mit dem Zirkus, wo man immer Sonne hat, immer Spaß hat, immer die Tiere draußen auf die schönen Wiesen. Und jetzt so, ne? Und die Tiere sind auch noch nicht mal hier. Die Hälfte ist einfach woanders.
Die Pferde, Hunde und Kamele stehen etwa 50 Kilometer weiter. Untergebracht bei einem befreundeten Zirkus in Kalka in einem Freizeitpark. Man teilt sich Pflege, Versorgung und Futter. Alleine 300 bis 400 Kilo Möhren jeden Tag, dazu Heu, Wasser etc. Doch am meisten kostet es, den Zirkus irgendwann wieder hochzufahren. 25.000 bis 30.000 Euro, um LKWs wieder anzumelden, Versicherung. Und Zirkuschef Hardy Scholl weiß nicht, wo das Geld herkommen soll. Wunschdenken.
Irgendein Wunder, dass Leute, weiß ich nicht, uns irgendwie da unterstützen und sagen, hier, ich habe eine Werkstatt, kommt her, bringt eure Fahrzeuge her, wir bringen die über den TÜV und sehen zu, wie wir das irgendwie von der Steuer absetzen können, ja, oder keine Ahnung. Ist leider so, wir sind eigentlich am Ende, fertig, aus.
Vom alten Leben bleiben im Moment nur solche Videos, die sie sich im Wohnwagen anschauen.
Gerade weil man es ja momentan nicht machen kann, guckt man sich das halt doch schon gerne an und dann gibt es auch wieder die Motivation, dass man doch weitermachen will.
Ich gucke mir das sehr selten an, weil ich finde das ganz, ganz traurig. Ich kann mir das gar nicht angucken. Das tut mir gerade richtig weh.
Der Zirkus Busch. Seit März letzten Jahres im Corona-Lockdown in Schermbeck im Ruhrgebiet.
So hatten sich die deutschen Handballer das bei der Weltmeisterschaft nicht gedacht. Nach der knappen Niederlage gegen Ungarn wurde die heutige erste Hauptrundenbegegnung gleich zu einem Alles-oder-Nichts-Spiel. Ausgerechnet gegen Europameister Spanien musste unbedingt ein Sieg her, um noch eine realistische Chance auf das Viertelfinale zu haben. Ob das geklappt hat, weiß Andreas Kramer.
Bundestrainer Gislason ist nicht zufrieden in der ersten Halbzeit, denn seine Mannschaft nimmt sich oft viel zu früh die Würfe. Im Gegenzug muss die DHB-Auswahl einen sehr hohen Aufwand betreiben. Oftmals gelingt es nur mit kräfteraubendem Einsatz, den Rückstand nicht zu groß werden zu lassen. Mitte der ersten Halbzeit machen die amtierenden Europameister aus Spanien kurz mal ernst. Innerhalb von nur 14 Sekunden treffen sie zum 8:6 und sogar zum 9:6. Die Iberer, im Gegensatz zu den Deutschen, einfach eingespielt, abgezockt und konsequent. Dazu können sie sich auf ihre Torleute verlassen. Keeper Corrales hält 40% der deutschen Versuche. In der zweiten Halbzeit präsentiert sich die DHB-Auswahl wesentlich aggressiver, mit ganz anderer Körpersprache. Eine zwischenzeitliche 3-Tore-Führung ist die Folge. Weber trifft wild entschlossen zum 25:22. Anschließend verlieren die Deutschen aber wieder den Faden, erzielen über 9 Minuten kein Tor und geraten erneut in Rückstand. Spanien zurück im Spiel, Deutschland verliert die Nerven und am Ende das Spiel mit 28:32. Alfred Gislasons Team hat es nun nicht mehr in der eigenen Hand, das Viertelfinale zu erreichen.
Und zum Schluss noch das Wetter. Carsten, wird wenigstens das denn ein großer Wurf?
Ja, wenn wir Richtung Wochenende schauen und wer sich über Schnee und über den Winter freut, der wird dann auf jeden Fall in einigen Gebieten von einem großen Wurf reden können. Hier der Wettervorschaufilm wirklich fürs Wochenende, das ist der Samstag und da sehen wir hier pinkfarben die großen Schneefälle, vor allem in Thüringen und Sachsen, und am Sonntag kommt nochmal ein kleines Schneefallgebiet hinterher. Unterm Strich, wenn es so kommt, wie es uns die Wettermodelle zeigen, können vom Thüringer Wald bis zum Erzgebirge und auch hier in tieferen Lagen 20 bis 40 Zentimeter Schnee fallen. Aber bis dahin haben wir noch den Freitag vor uns und aktuell zieht gerade wieder mal Regen und kein Schnee hier in den Westen Deutschlands herein. Und mit etwas Verzögerung kommen jetzt auch wieder neu die nächsten Sturmböen im Westen an. In Rheinland-Pfalz gab es in der letzten Stunde schon wieder Windgeschwindigkeiten von knapp über 80 Kilometer pro Stunde. Mit Sturmböen und mit weiteren Regenwolken geht das Wetter dann in der Nacht weiter. Vor allem zieht sich dieses starke Windfeld so vom Westen hinauf bis zur Ostseeküste, wo es dann morgen Vormittag abebbt. Tagsüber weniger Wind, aber immer noch viele Wolken. Und am späten Nachmittag und Abend kommt hier im Südwesten der nächste Regen heran. In den Mittelgebirgen dann schon immer häufiger in Form von Schnee, zumindest in den höheren Lagen. Die Temperaturen morgen früh in Niederbayern noch immer frostig. -3 Grad, sonst sind es meist +3 bis 11 Grad. Tagsüber im Südosten insgesamt noch mal wärmer, oft zweistellige Werte, im Nordwesten schon kälter. Und das ist die Tendenz, denn gerade am Wochenende wird es doch spürbar kühler, die Temperaturen oft nur noch wenig über den Gefrierpunkt. Es schneit zum Teil in tieferen Lagen, aber vor allem in den Mittelgebirgen kommt der Winter wieder zurück.
Carsten, danke für diese winterlichen Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire bei Nur im Ersten. Und um 0.20 Uhr bringt sie Konstantin Schreiber dann im Nachtmagazin auf den neuesten Stand. Bis morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.